herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Sabine Gutbrot vom Landmaschinenhersteller Fendt. Das Traditionsunternehmen aus Markt Oberdorf im Allgäu gehört seit 1997 zum US-amerikanischen Akko-Konzern, produziert seine Traktoren, Feldhäcksler, Ladewagen, Ballenpressen und so weiter, aber nach wie vor in Deutschland und exportiert seine Premiumprodukte von hier aus in die gesamte Welt. Daraus ergeben sich natürlich viele spannende Logistik- und Supply-Chain-Aufgaben und Herausforderungen, über die ich heute im Detail mit Sabine spreche. Los geht's! Hallo Sabine, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr gerne, sehr gerne. Sabine, ich möchte heute mit dir über die spannende Welt der Lieferketten bei Landmaschinen sprechen. Das ist ein Thema, was wir so, glaube ich, auch noch nicht hatten. Wenn wir mal zurückblicken in die Historie, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Wir hatten natürlich Automobil-Supply-Chain noch und nöcher, aber die Landmaschinen-Supply-Chain und die Herausforderungen, die da entstehen, sind nochmal ganz speziell, denke ich. Und das werden wir heute von dir herausfinden. Du bist Director Supply Chain Europe Middle East bei Fendt. Fendt dürften viele von uns kennen, selbst wenn sie nicht in der Landwirtschaft unterwegs sind. Glaube ich, hat jeder schon mal so einen Fendt-Traktor gesehen oder gehört. Ihr seid inzwischen Teil einer größeren Gruppe, das kannst du uns gleich nochmal ganz kurz erklären. Nämlich der Akko-Konzern, US-amerikanisches Unternehmen. Vielleicht noch ein bisschen zur Historie. Fendt selber ist ja ein kleiner Mittelständler gewesen. In Markt Oberdorf gegründet 1930, also ein Traditionsunternehmen, was dann irgendwann aufgegangen ist in den Akko-Konzern, aber als Marke sozusagen da weiterlebt. Alles andere kannst du uns gleich noch erzählen. Gib uns mal ein bisschen den Überblick über den Akko-Konzern.
Ja, genau. Also Akko ist der drittgrößte Landmaschinenhersteller der Welt, zu dem eben auch die Firma Fendt gehört. Wir sind hauptsächlich spezialisiert auf Traktoren. Im Prinzip sind wir entstanden 1990 in den USA durch Zukäufe. Also unsere großen Hauptmarken, Massey Ferguson, Valtra und Fendt, sind so im Laufe der 90er Jahre zu Akko gekommen. Fendt zum Beispiel ist 1997 dazugekommen. Massey Ferguson 95. Dann später kamen noch die Marken Valtra. Wir haben dann auch das Valtra-Werk von Motoren in Finnland aufgekauft. So sind wir immer größer geworden durch Zukäufe.
Mhm. Und bei vielen Unternehmen, die gerade auf solchen Zukäufen basieren, so Konzerne, die nach und nach Unternehmen dazugekauft haben, hörst du häufig, dass irgendwie selbst 20 Jahre später noch so diese Silos existieren, beziehungsweise man merkt noch, dass das irgendwie so ein bisschen nicht alles zusammenpasst. Ist es bei euch inzwischen harmonisch, passt das zusammen? Ist inzwischen diese Integration komplett nicht mehr zu sehen in den Systemen und wie die Prozesse funktionieren und so weiter? Oder kann ja auch sein, dass ihr das ganz klar trennt, dass ihr die Marken ganz bewusst auch getrennt führt?
Ja, also ich spreche natürlich jetzt immer aus der Fendt-Brille. Die Marken sind bei uns sehr getrennt. Da besteht noch eine Trennung, aber die Prozesse, die harmonisieren wir natürlich jetzt immer mehr. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit sehr vielen Jahren hier bei Fendt und wir sind eigentlich Akko. Wir sind jetzt nicht mehr nur noch Fendt. Also das hat sich schon im Laufe der Jahre sehr harmonisiert. Wir haben viel Kontakt mit den Kollegen in den USA. Wir sind da ein Team. Also als ich vor 17 Jahren hier begonnen habe, da gab es noch diese Silos, aber das hat sich im Laufe der Jahre einfach aufgelöst. Natürlich auch durch die Zeit der Pandemie, die hat uns dann schon auch ein bisschen mehr zusammengeschweißt.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen fokussieren natürlich auf Fendt, das ist dein Hauptwirkungsfeld sozusagen. Gib uns vielleicht noch mal ein bisschen so einen etwas detaillierteren Überblick. Du hast eben gesagt, Traditionsmarke, kennen viele Traktoren. Aber was nochmal so ein bisschen kleiner Abriss, die ganze Produktpalette, an wen ihr verkauft, wie groß ihr eigentlich seid, so ein paar Dinge, die uns einordnen lassen, wie eure Supply Chain vielleicht aussehen könnte, was dann als nächster Schritt kommt.
Ja, also Fendt ist ursprünglich mal entstanden in den 1928er Jahren, hat so der Johann Georg Fendt so eine kleine Maschine erfunden, wie man Gras mähen kann. Und daraus sind es so diese Erfolgsgeschichte Fendt entstanden. Hier am Standort in Markt Oberdorf, im tiefen Allgäu. Das Werk steht heute noch auf dem ursprünglichen Gelände, als die Gebrüder Fendt damals dieses Traktorenwerk begonnen haben. Und wir sind dann nach dem Krieg eben gut weitergewachsen, dann Mitte der 90er zur Ecke gekommen und seitdem immer weiter ausgebaut. In der Zwischenzeit sind wir Fullliner, das heißt, wir bieten eigentlich unter dem Namen Fendt alles an, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Hauptsächlich natürlich die Traktoren, die wir in Markt Oberdorf produzieren. Dann haben wir in Markt Oberdorf noch ein Getriebewerk. Das Herzstück von einem Fendt-Traktor ist das Getriebe, das Vario-Getriebe. Das bauen wir hier auch in Markt Oberdorf. 90% der Einzelteile werden hier bearbeitet und produziert. Dann haben wir ein Kabinenwerk in Asbach-Bäumenheim, das ist so 100 Kilometer von hier entfernt, hinter Augsburg. Dann haben wir ein Werk in Hohenmölsen. Dort produzieren wir unsere Feldhäcksler und unsere Spritzen. Und es ist ein großes Komponentenwerk, das uns hier in Markt Oberdorf und andere Werke im Eco-Konzern beliefert. Dann haben wir noch ein Werk in Wolfenbüttel, das ist in der Nähe von Braunschweig, wo wir Ladewagen und Ballenpressen produzieren. Und dann haben wir noch ein Werk in Feucht bei Nürnberg. Dort wird alles, was mit Erntetechnik, also Mähwerke, Schwader, Wender, was man so im Sommer auf dem Feld hinterm Traktor hängen sieht.
Ja, sehr, sehr breit die Produktpalette, in der Tat. Deckt vieles ab.
Und in Italien produzieren wir noch Mähdrescher.
Mähdrescher auch noch, okay. Ja. Wie sehen eigentlich heutzutage, sorry, dass ich da nicht so im Thema bin, aber wie sehen eigentlich heutzutage Trecker von innen aus? Ist das schon sehr, sehr viel digital auch? Also ist es ähnlich wie beim Automobil, dass du immer mehr Technik...
Im Flugzeug, ja. Also es ist
okay, also
extrem viel Hightech mit allem, was das Herz begehrt. Von der Klimaanlage bis zur Radio, Joystick, also sehr viel Technik. Jedem schlägt das Herz höher, wenn er mal in so einem Traktor sitzt.
Ja, ich frage das deshalb, weil du hast eben das Getriebe als das Herzstück beschrieben, das mag ja auch richtig sein, aber gerade wenn es auch so elektronische Komponenten geht und Chips und so weiter, dann ist ja auch nochmal die Supply Chain, die Supplier und was du dafür brauchst, nochmal eine ganz andere Herausforderung, als wenn du einfach nur einen, in Anführungszeichen, traditionellen Traktor hast, wo dem das Getriebe wirklich das Herzstück ist und alles andere sozusagen einfach zu beschaffen ist.
Ja, ein Traktor hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir vielleicht aus unserer Kindheit kennen. Ja. Also das ist ein hochtechnisiertes Produkt, viel komplexer wie zum Beispiel ein Auto. Wir sind ja sehr von unseren Prozessen an die Automobiler angelehnt, aber weitaus komplexer.
Ja, aber diese Produkte, die du gerade beschrieben hast, werden nicht nur in Deutschland vertrieben oder in Europa, sondern weltweit, richtig?
Die werden weltweit vertrieben. Wir haben einen großen Absatzmarkt in Deutschland, aber sie werden weltweit vertrieben.
Aber die Werke, die du gerade beschrieben hast, das sind im Prinzip die Werke, wo die Fan-Produkte hergestellt werden und von Deutschland aus
von
in die gesamte Welt verschifft werden.
Genau, wir produzieren alles in Deutschland, außer den Mähdrescher, der kommt aus Italien. Und dann haben wir noch ganz, ganz kleine Produktionen in den USA, aber das ist nur ganz marginal.
Ja, ist das vielleicht schon mal so die erste Frage, weil es ist ja jetzt häufig auch die Situation, dass Unternehmen mehr und mehr dazu übergehen, tatsächlich in den Märkten zu produzieren, wo sie dann tatsächlich auch verkaufen. Wenn ihr beispielsweise einen großen Markt in Afrika oder in Südamerika beispielsweise habt, dann könnte es auch ratsam sein, da ein Werk aufzubauen und da den lokalen Markt zu bedienen, wenn beispielsweise die Produkte auch spezifisch sind. Wie ist das bei euch? Ihr habt euch sicherlich ganz bewusst natürlich für diese zentrale Organisation, diese zentrale Produktion entschieden. Aber führ uns mal ein bisschen ein in die Denke, warum das bei euch noch so ist, dass wirklich alles zentral in Deutschland produziert wird und dann in die Welt geschickt wird.
Weil wir ein Premium-Produkt sind. Also wir sind praktisch der Porsche unter den Traktoren, sagen wir immer.
Okay.
Da gibt es natürlich sicherlich andere Meinungen, aber es ist unsere Meinung. Und wir haben hier so viel Know-how und unsere Mitarbeiter sind auch alle ausgebildet. Also wir können jetzt nicht mal für einen Ferienjob einen Studenten ans Band stellen. Das funktioniert bei uns nicht. Also wir sind ein absoluter Qualitätshersteller. Wir wollen unser Know-how nicht auf verschiedene Standorte ausbreiten, weil es einfach nicht möglich ist. Natürlich hat man sich sicherlich diese Gedanken auch schon gemacht, aber das wollen wir im Moment nicht.
Ja, aber wenn man mal so einen Blick auf die Märkte selber wirft und die Kunden, also ich vermute ja wahrscheinlich eine Art Händlersystem, also vertreibt nicht selber, sondern Händlersystem weltweit und dann die Kunden selber sind vom Kleinbauern bis zum großen Agrarkonzern vielleicht. Erklär mal ganz kurz, wie überhaupt die Kundschaft aussieht und wie dieser Vertrieb da funktioniert. Bist jetzt nicht die Vertriebsexpertin, aber nur
nein,
so grob.
Nein, also bei uns kann man jetzt nicht direkt am Hoftor in Markt Oberdorf den Traktor selber kaufen und abholen. Ja. Wir haben ein Händlernetz und über dieses Händlernetz verkaufen wir. Und wir haben sicherlich auch Kleinbauern als Kunden, aber die großen Kunden von uns sind natürlich Landwirte, die große Maschinen brauchen, die sich genau ausrechnen, wie viel Sprit sie brauchen, was die technischen Vorteile sind, auch, dass sie diesen Preis investieren. Mhm. Also ein kleinerer Landwirt, wir haben ja hier so im Betrieb viele Nebenerwerbslandwirte, da wird sich jetzt nicht jeder den größten Fan kaufen.
Also, was kostet, nur mal rein Interesse, was kostet so Pi mal Daumen so ein Gerät? Was kostet der durchschnittliche Fan-Traktor bei euch? Ungefähr, dass man mal so ein Gefühl davon kriegt?
Da kannst du bis zu einem guten Einfamilienhaus hochgehen.
Ja,
also ab 80.000 nach oben offen, 350.000, 400.000.
Und gerade wenn es auch diese Mähdrescher geht, die sind dann nochmal eine Tick teurer.
Ja, die sind dann nochmal ein Tick teurer. Aber das kann man jetzt natürlich so nicht sehen, weil man muss ja dann auch immer die Betriebskosten, den Wiederverkauf, das muss man natürlich alles mit einkalkulieren.
Ja. Und nochmal so, um die Märkte nochmal zu verstehen, der größte Markt ist nach wie vor Europa oder haben andere Märkte international den europäischen Markt?
Also wir haben den größten Markt aktuell so in Deutschland, circa 30%, Frankreich, Italien. Also Europa ist schon ein großer Markt, aber die anderen ziehen nach. Wir verkaufen auch nach USA. Überall vertreten.
Ja, dann lass uns doch gerne noch mal ein bisschen über euer Supply Chain Netzwerk sprechen. Wir haben jetzt diese Werke verstanden. Wir haben verstanden, dass alles in Deutschland gefertigt wird und von hier in die Welt geschickt wird. Wie sieht es mit den Lieferanten aus? Du hast gesagt, ihr seid ein Premium-Hersteller. Das heißt, ihr habt auch einen Premium-Anspruch an die Qualität der Komponenten, die geliefert werden. Wie sieht es da aus? Woher bezieht ihr eure Komponenten? Ist es ähnlich so wie bei den Automobilern, wo die Lieferanten beispielsweise auch unmittelbar um Werke angesiedelt sind? Ist es da ähnlich oder ist es eine ganz andere Setup in eurer Branche?
Bei den Automobilern ist ja so, dass die Lieferanten zwar um das Werk angesiedelt sind, aber dort ja nicht produzieren, sondern die spielen ja mehr oder weniger da die Lagerhaltung für die Automobiler. Das ist jetzt bei uns ein bisschen anders, aber wir haben eine breite Lieferantenstruktur. Sehr viele lokale Lieferanten, mit lokal meine ich jetzt Deutschland. Die überwiegende Zahl ist Europa. Dann haben wir auch Übersee, aber aktuell noch nicht allzu viele. Es gibt Produkte, die werden einfach in Europa nicht mehr hergestellt. Zum Beispiel Gewichte. Also beim Traktor ist es nicht so wie beim Auto, dass da jedes Kilo leichter besser ist. Sondern beim Traktor braucht man ja Gewicht und deshalb gibt es zusätzliche Gewichte, die man an so einen Traktor anschraubt und die produziert in Europa so gut wie keiner mehr. Da gibt es noch ein, zwei Firmen, ich glaube in Bulgarien gibt es noch eine. Das sind dann Dinge, die wir dann auch außerhalb aus Europa beziehen, aber 90% aller Lieferanten beliefern uns aus Europa.
Spannend, weil ich hatte jetzt vermutet, dass du sagst, ja, guck mal, das hat sich so stark geändert, weil heute ist im Prinzip so ein Traktor so ein Hightech-Produkt, wie du es gerade beschrieben hast. Sieht aus wie ein Cockpit, viele Bildschirme, Chips, Computer, was nicht alles. Woher kommen die Komponenten? Gibt es da auch genügend in Deutschland und in Europa, die solche Komponenten Chips, fertigen?
Man muss natürlich so sagen, gerade bei Elektronik, Chips und so, die werden in Deutschland einfach nicht mehr hergestellt. Das haben wir ja in der Pandemie gesehen. Die kommen natürlich nicht aus Europa. Die beziehen wir natürlich aber dann auch nicht über die First-Tier-Lieferanten. Die kommen dann über Second-Tier oder Third-Tier dann zu uns.
Habt ihr das auch bemerkt, diese Chip-Krise, also dass die Automobiler Schwierigkeiten hatten, an Chips ranzukommen oder konkurrieren mit anderen? Es sind andere Chips im Prinzip.
Es war das Gleiche. Also es geisterten auch ganz viele Berichte in der Zeitung, dass wir jetzt hier in Markt Oberdorf Waschmaschinen aufkaufen, um die Chips dort auszubauen. Also ich kann bestätigen, stimmt nicht. Wir haben weder Waschmaschinen noch Kühlschränke gekauft, um die Chips zu bekommen. Aber wir haben teilweise für Chips, die vor der Pandemie 1 Euro gekostet haben, 2.000 Euro bezahlt.
Wow, okay. Da geht die Marge in den Keller
bei solchen Situationen. Aber wir sind natürlich ein Produkt, das auch ein Stück weit saisonal bedingt ist. Wir können jetzt nicht zu unseren Landwirten sagen, ja gut, jetzt kostet der Chip ein bisschen mehr, jetzt wartest du mal 3 Monate, bis du einen Schlepper bekommst. Das geht einfach nicht.
Ja.
Und da mussten wir in diesen sauren Apfel beißen.
Ja, Sabine, du bist ja in deiner Funktion auch zuständig für Materialbereitstellung, Materialdisposition und auch Supply Chain Planung, kann man sagen. Kannst du uns mal so ein bisschen so einen kleinen Abriss geben, einen kleinen Überblick, wie bei euch die Supply Chain Planung eigentlich konkret abläuft? Das heißt, wie geht ihr vor, was habt ihr für Systeme, wie geht's dazu? Weil ich kann mir vorstellen, dass es wie bei vielen Unternehmen ein essentieller Erfolgsfaktor ist, dass es kritisch ist, um Erfolg zu haben, um den Marktbedarf richtig vorhersagen zu können und richtig zu bedienen und lieferbar zu sein. Gerade wenn ihr Premium-Hersteller seid, ist da wahrscheinlich ein großes Augenmerk drauf, um die richtige Planung dahin zu bekommen.
Ja, definitiv. Du hast das Stichwort schon gesagt, Marktbedarf. Also bei uns geht es mit dem Kunden los. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deswegen arbeiten wir von der Supply Chain extrem eng mit unserem Vertrieb zusammen. Also wir haben mehrmals wöchentlich Meetings mit unserem Vertrieb. Und im Prinzip, wenn man mal so eine grobe Jahresplanung macht, wir definieren zu einem Zeitpunkt X eine Planung für das kommende Jahr. Da werden Marktrecherchen hergenommen, Erfahrungen. Also da definiert der Vertrieb eine bestimmte Absatzmenge für das zukünftige Jahr. Und diese Absatzmenge, die teilt sich schon auf bestimmte Baureihen auf. Mhm. Und aus diesen Zahlen basteln wir dann in Anführungszeichen oder wir erstellen aus diesen Zahlen eben ein Produktionsprogramm und in der zugehörigen Arbeitszeit. Wir können dann rausrechnen, wie viele Mitarbeiter wir brauchen. So. Und diese Zahlen stellen wir dann ins System und übermitteln die an unsere Lieferanten. Also bei uns bekommen die Lieferanten für 24 Monate eine Vorausschau auf Baureihenebene. Also die wissen genau, in 3 Monaten möchten wir die 700er Serie mit 500 Stück in der Woche als Beispiel produzieren. So, dass die immer relativ langfristig planen können, um auch die Second Tier und Third Tier rechtzeitig einzubinden.
Da ist doch bestimmt häufig der Bedarf dort, das nochmal im Laufe der Zeit anzupassen. Oder könnt ihr mit einiger Zuversicht voraussagen, was in den nächsten 24 Monaten passiert?
Also natürlich nicht. Also wenn wir das zu 100% sagen könnten, dann hätten wir eine Glaskugel. Die haben wir leider natürlich nicht. Mhm. Aber es läuft folgendermaßen. Also wir haben in der Fabrik eine eingefrorene Zone von 20 Arbeitstagen. So wie jeder Automobiler auch, der hat ja bestimmte so Frozen Zones. In der Zeit ändert er nichts mehr an der Planung. In dieser Zeit wissen wir genau, in welcher Minute welcher Traktor für welchen Kunden produziert wird. Und das für 4 Wochen lang. Und die Zeit vor diesen 4 Wochen haben wir bestimmte Bauplätze. Da wissen wir in jeder Tagesscheibe, wie viele Maschinen wir zu planen, zu produzieren. Wir sagen, okay, nächste Woche bauen wir an dem Tag 30 700er. Und das haben wir eben für mehrere Monate. Und der Vertrieb packt praktisch die Aufträge, die er bekommt, und legt die dann in diese Tagesscheiben rein und sagt, ah, okay, da habe ich 30 Bauplätze frei, da habe ich jetzt 30 Kunden, jetzt fülle ich die auf. Und dann stimmen wir uns jede Woche mit dem Vertrieb ab und schauen für die nächsten Wochen, Monate, das kommt immer darauf an, wie hoch der Auftragsbestand ist. In der Pandemie haben wir das für die nächsten acht Monaten mal anschauen können, ob da noch freie Bauplätze sind. Das ändert sich dann immer wieder. Aber so stimmen wir uns ganz eng ab mit dem Vertrieb und schauen, okay, sind die Wahl der Bauplätze richtig oder brauchen wir jetzt vielleicht von einer anderen Baureihe mehr und von einer anderen Baureihe weniger? Mhm. Und das ändern wir dann natürlich immer mit einem gewissen Vorlauf. Das Gute daran ist, wenn man sich eng abstimmt mit dem Vertrieb. Weil wenn wir immer genau wissen, was der andere braucht und was der andere kann. Schwierig wird es, ich habe auch schon in anderen Unternehmen gearbeitet, dass der eine sagt, ich brauche aber, und der andere sagt, ich kann aber nicht. So, und wenn man dann keinen Konsens findet, dann leidet der Kunde darunter.
Ja, jetzt gibt es ja diese grob beschrieben, so zwei Ansätze. Das eine ist mehr so ein Sales and Operations Planning, das ist mehr so der Ansatz, den du gerade beschrieben hast. Der andere Ansatz wäre so ein Integrated Business Planning, wo noch mehr Beteiligte daran beteiligt sind, an diesem Planungsprozess. Wie sieht es bei euch aus? Habe ich es richtig verstanden, dass die Koordination zum größten Teil zwischen Operationsbereich, Supply Chain, Beschaffung und dem Vertriebsbereich stattfindet? Oder sind noch weitere Parteien in diesem Planungsprozess involviert, auch auf einer kontinuierlichen Basis?
Ja, natürlich, weil wir müssen ja dann verschiedene Parteien noch betrachten. Wir brauchen die Fabrikkapazität, wir brauchen Zulieferkapazitäten, es gibt Restriktionen, wir geben ja auch Werkzeuge in Auftrag bei unseren Lieferanten, und wenn wir dem Lieferanten Werkzeug für 100 Stück die Woche bezahlen, dann können wir nicht 200 bestellen. Das sind alles Restriktionen, die wir dort beachten müssen. Dann kommen da eben noch verschiedene Abteilungen dazu. Oder wir brauchen eine Arbeitszeit, da muss der Betriebsrat mitsprechen. Also es ist natürlich so ein Konglomerat an verschiedenen Abteilungen, die hier einen gemeinsamen Konsens brauchen.
Jetzt haben wir in der Vergangenheit häufig Situationen gehabt, wo Pläne über den Haufen geworfen wurden, weil irgendwas in der Supplier Base, irgendwas im Liefernetzwerk falsch gelaufen ist. Irgendwas passiert, irgendein Zwischenfall, irgendeine Störung, Lieferschwierigkeiten, Engpässe, Transportprobleme. Und plötzlich kann sich dieser Plan, den du für 24 Monate entwickelt hast, komplett über den Haufen geworfen werden. Wie gut seid ihr in der Lage, sowas früh zu erkennen? Das ist ja nun auch ein bisschen die Herausforderung, dass man solche Dinge, wenn sie passieren, früh erkennt und dann entsprechend in die Planung mit einbeziehen kann. Wie geht ihr damit um? Und wir können gleich nochmal ein paar Beispiele benutzen, was in der Vergangenheit alles passiert ist und wie ihr darauf reagiert habt. Aber als Grundkonzept, wie seid ihr da am Puls der Zeit? Was passiert, wo Störungen auftreten und wie funktioniert dann so die Rückkopplung, dass man den Plan entsprechend anpasst?
Also, wir haben ein Frühwarnsystem. Das haben wir 2016 etabliert. Da bekommen wir eine E-Mail, wenn irgendwo auf der Welt irgendwas passiert. Sei es jetzt, ein Krieg bricht aus, ein Lieferant brennt ab, der Suezkanal ist gesperrt. Und da können wir relativ schnell drauf reagieren. Also wir haben zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren ist ein Lieferant abgebrannt. Also ein Werk von einem Lieferant. Und da haben wir die Meldung sofort bekommen, haben uns gleich mit dem Lieferant in Verbindung gesetzt, wie wir jetzt hier weitermachen, was er noch an Lager hat. Da wussten die Mitarbeiter noch nicht mal, dass das andere Werk abgebrannt ist. Da wussten wir schon. Und das hat uns schon sehr oft geholfen, dieses Frühwarnsystem. Weil da brauchen wir auch nicht drüber reden. In Krisensituationen muss man schnell sein. Als damals dieser Tsunami in Fukushima ausgebrochen ist, der als erstes dran war, hat die letzten Teile bekommen. Ja. Das ist ganz klar so. Das hilft uns dann dort natürlich. Und klar, man bekommt nicht alle Störungen sofort mit, weil manchmal treffen die dann so unvorbereitet, dass es da einfach kein Frühwarnsystem gibt. Da haben wir halt den Vorteil, dass wir zwar ein Konzern sind, aber trotzdem in den einzelnen Standorten einfach sehr flexibel auf die Gegebenheiten reagieren können.
Und das ist ein externer Dienstleister, der dieses Alert-System da zur Verfügung stellt?
Genau.
Ja, wie stellt man da eigentlich sicher, dass man da nicht überhäuft wird mit Dingen, die eigentlich nicht relevant sind? Das muss ja spezifisch, ganz spezifisch angepasst werden an Regionen, an Situationen, weil es geht ja auch um Transportwege beispielsweise. Und wenn ich ständig irgendwelche Meldungen höre, folgender Transportweg ist behindert, blockiert und hat mit mir gar nichts zu tun, dann schalte ich irgendwann ab, weil es nicht relevant ist. Wie stellt man eigentlich sicher, dass dieses Frühwarnsystem da nicht zu schnell triggert sozusagen?
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Also wenn jetzt hier irgendwie Bundesstraße 10 von A nach B gespart ist, das kommt dann nicht. Also das müssen dann tatsächlich schon größere Sachen sein. Also das sind vielleicht so 10 E-Mails am Tag, 10, 12. Die kann man tatsächlich kurz überfliegen und dann erkennt man relativ schnell, ob das jetzt hier interessant ist für das betreffende Werk oder nicht. Das funktioniert ganz gut.
Ja, und für die Supply Chain Planung hast du gerade besprochen, dass ihr euch da eng abstimmt mit den Suppliern und auch mit dem Vertrieb. Gibt es da auch Systeme, die ihr einsetzt oder ist es relativ traditionell? Funktioniert das noch relativ gut über Excel-Spreadsheets? Gibt es heute auch noch? Oder habt ihr wirklich professionelle Planungssysteme im Einsatz für diese Zwecke?
Also mit Excel machen wir gar nichts mehr, Gott sei Dank. Wir arbeiten das ein bisschen auf dem Automobilstandard. Wir sind mit den meisten Lieferanten in Markt Oberdorf zum Beispiel mit über 90% über EDI verbunden. Das heißt, die Lieferanten bekommen automatisch von uns unsere Lieferpläne übermittelt, wie sie möchten, bis zu täglich übermittelt bekommen, Minimum einmal die Woche. Aber der Lieferant kann das mit uns absprechen, wie oft er diesen Lieferplan benötigt. Der wird dann direkt in sein System eingespielt. Und er muss uns dann die Ware avisieren. Das heißt also, wir arbeiten wie ein Automobiler nicht mit irgendwelchen Auftragsbestätigungen oder mit irgendwelchen Bestätigungen, dass er uns liefert, sondern wir gehen immer davon aus, das, was wir bestellen, wird geliefert. Und wenn der Lieferant das nicht kann, dann muss er sich bei uns melden. Oder wir sehen es, dass er nicht avisiert. Aber das funktioniert dann relativ gut. Nichtsdestotrotz sind wir da immer dabei, uns natürlich weiterzuentwickeln. Wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Programm zu etablieren, wo wir dann tatsächlich über mehrere Lieferketten die Informationen bekommen, weil bei uns endet es natürlich aktuell noch bei den Second Tier, also bei den First Tier, die uns beliefern. Dahinter können wir nicht mehr schauen. Und da sind wir jetzt gerade dran, ein größeres Projekt zu machen, aber das wird nur 1-2 Jahre dauern, wo wir dann auch bessere Möglichkeiten haben zu simulieren, wie die Planungen in den nächsten Jahren aussehen werden oder was wäre wenn Planungen, weil die Supply Chain hat sich natürlich seit Corona schon sehr verändert und diesen Veränderungen muss man natürlich Rechnung tragen und da brauchen wir neue Systeme.
Ja, dann geh doch bitte noch ein bisschen tiefer darauf ein, wie sich genau die Lieferketten seitdem verändert haben. Vielleicht auch gerne anhand von Beispielen. Wir haben ja in den letzten Jahren einiges an Disruptionen gehabt, die wahrscheinlich die Auslöser waren, warum man einiges in dem Setup der Supply Chain, der Planung und so weiter ändern muss. Du hast eben schon oberflächlich ein paar Dinge genannt, aber lass uns mal ganz konkret vielleicht ein paar Beispiele reingehen. So Disruptionen, die sozusagen euren 24-Monate-Plan dort komplett durcheinander geworfen haben und wie ihr darauf reagieren musstet. Wo lass uns anfangen? Du hast hier im Vorgespräch hast du mir beschrieben beispielsweise, dass ein Erdbeben in Italien 2012 euch sehr, sehr stark getroffen hat beispielsweise. Das wäre ein Beispiel von so einem Naturereignis, was keiner vorhersehen kann und plötzlich steht ihr da und in dem Fall ging es um was? Was war da das Problem?
Genau, man muss das immer unterscheiden. Es gibt so Ereignisse, die treffen einen persönlich, dann eine Firma persönlich oder zwei Firmen persönlich. Oder es gibt so allgemeine Dinge, die dann viele Hersteller betreffen. Das mit dem Erdbeben war tatsächlich was uns dann in diesem Fall sehr stark betroffen haben. Einige werden sich noch daran erinnern. Es gab 2012 ein schweres Erdbeben in Italien. Und da wurde unser einziger Felgenlieferant komplett zerstört. Der konnte also die Produktion nicht mehr fortführen und der konnte die Lagerhallen auch nicht mehr betreten, weil die einsturzgefährdet waren. So. Und wir standen nun da und wussten, unsere Landwirte, die warten alle auf diese Traktoren und wenn wir jetzt die Produktion einstellen, dann kann es sein, die bekommen ihre Traktoren für die Ernte nicht mehr. So, und das war natürlich keine Diskussion, das konnten wir einfach nicht machen, weil wenn man sich vorstellt, wenn der Landwirt seinen Schlepper im November bekommt, dann freut er sich sicherlich auch drüben, aber er kann nichts mehr damit anfangen.
Ja, so. Das ist nochmal wichtig zu betonen, ne, dass diese Saisonalität ja auch bei euch ganz, ganz wichtig ist, weil Landwirtschaft findet in Saisons statt, beziehungsweise genau. In Bezug auf Jahreszeiten. Und wenn du das bestimmte Lieferzeitfenster verpasst, dann hast du einen sehr unzufriedenen Kunden. Ja.
Genau, so. Also das kam damals nicht für uns in Frage. Dann haben wir uns jetzt überlegt, was tun wir? Dann haben wir sämtliche Flächen, also Sportvereine und sonstiges, alle, jeder, der uns eine Fläche in Markt Oberdorf zur Verfügung stellen konnte, die haben wir dann angemietet. Dann haben wir Holzblöcke sägen lassen, haben die Traktoren produziert, haben sie mit Reifen versehen, sind auf diese Flächen gefahren, haben diese Traktoren auf Holzblöcke gestellt, haben die Reifen dann wieder eingeladen, haben sie wieder in die Produktion gefahren und so hatten wir dann am Schluss über 2000 Traktoren, die verstreut um ganz Markt Oberdorf herum auf Holzplätzen standen.
Ja, und was für ein Albtraum-Szenario, ne? Ja. Für jeden Supply Chain Verantwortlichen, auch für jeden Finanzchef natürlich, ne? Weil du da auf so viel Inventar sitzt.
Ja, das war nicht sehr schön, aber am Ende konnten wir dann doch unsere Landwirte alle noch beliefern, weil wir haben dann teilweise von anderen Lieferanten dann die Felgen dazu gekauft und als unser ursprünglicher Lieferant, der heute noch unser Lieferant ist, dann wieder produzieren konnte, haben wir dann mit einiges an Mehrarbeit dann doch relativ schnell, nachdem die Felgen dann wieder kamen, alle diese 2000 Traktoren wieder ausliefern können.
Ja, diese Situation wirft natürlich einiges an Fragen auf. Vor allem die Frage, warum ihr bei diesem sehr, sehr essentiellen Teil wie einer Felge, ohne die eine Produktion nicht stattfinden kann und ohne die ein Traktor nicht ausgeliefert werden kann, warum das alles auf einem einzelnen Partner, auf einem einzelnen Zulieferer, also du habt das Single Sourcing par excellence betrieben und das ist ein Risiko. Hat das vorher so keiner richtig auf der Uhr gehabt, dass sowas mal passieren kann? Und was hat sich inzwischen geändert in der Art und Weise, wie ihr euch auf einzelne Lieferanten in der Art und Weise verlasst?
Also vom Grundsatz ist es so, Reifen und Felgen in der Landwirtschaft ist natürlich ein spezielles Thema. Es gibt da nicht hunderte von Anbietern. Dann gibt es zig verschiedene Varianten von Felgen und Reifenkombinationen, wo auch jeder Landwirt seine eigene Formel hat. Also jeder will das irgendwie anders, jeder hat andere Bedürfnisse und die versuchen wir natürlich als Premium-Kunde anzubieten. Das heißt, wir haben eine sehr große Anzahl und Varianz an Reifen und Felgen. So. Und dann ist so eine Felge in der Größe auch gar nicht so einfach herzustellen. Also wir haben da sehr hohe Qualitätsanforderungen in Bezug auf Lack. Das ist nicht so einfach. Es kann erstens kann nicht jeder Lieferant diese Qualitätsanforderungen erfüllen. Daher war immer das Thema, dass wir nur einen Lieferanten haben. Jetzt war das auch eine Zeit, wo wir natürlich noch nicht so viele Traktoren produziert haben. Das war, wie gesagt, vor 10 Jahren. Wie wir es heute tun. In der Zwischenzeit haben wir diesen Lieferant immer noch, der ist immer noch ein großer Lieferant von uns, aber wir haben weitere Lieferanten hinzugenommen. Weil auch erstens aus dem Grund des Single Sourcing, dass wir das nicht mehr wollten und zweitens auch, weil sich eben unser Absatz so erhöht hat, dass wir einfach auch mehr Produkte brauchen und nicht jeder Lieferant eben die Kapazität hat, uns da zu beliefern.
Gab es weitere, mehr so traditionelle Reaktionen darauf, jetzt beispielsweise die Bestände zu erhöhen, dass man jetzt nicht gleich nach ein paar Tagen da auf dem Trockenen sitzt?
Also wir haben für Reifen und Felgen ein Konsignationslager, da ist es nicht das Thema. Aber ich denke, für die Bestände gibt es eine Ära vor Corona und nach Corona. Vor Corona hätte sicherlich jeder das Bestreben, so wenig wie möglich Bestand da zu haben. Also wir hatten speziell in Markt Oberdorf sehr, sehr geringe Bestände. Tatsächlich auf Automobilniveau. Das ist uns natürlich in Corona schon auf die Füße gefallen. Also wenn jemand da 2 Wochen oder 3 Wochen Bestand hatte, konnte er natürlich länger produzieren. Auf der anderen Seite ist Bestand auch nicht unbedingt eine Garantie, um eine Produktion aufrechtzuerhalten, weil trotz hoher Bestände kann man davon ausgehen, dass immer irgendein Teil fehlt. Aber ich denke, die Welt der Bestände hat sich durchaus geändert. Nach Corona. Also ich glaube, die Bestände allgemein, und das ist auch, wenn ich mit Lieferanten oder anderen Partnern rede, die Bestände sind höher geworden nach Corona. Und es wird auch wieder eine Zeit lang dauern, bis die so weit nach unten gehen, wie es mal vor Corona war.
Oder vielleicht auch nie. Vielleicht kommen sie auch nie wieder.
Vielleicht. Also es gibt ja immer verschiedene Trends, wie sich sowas dann entwickelt. Aber aktuell sehe ich das auch nicht mehr, dass die wieder so in dem Maße zurückgehen.
Gibt es weitere aktuelle Beispiele von Disruption, Lieferengpässen, die euch vor Herausforderungen gestellt haben?
Gut,
dem Ukraine hatten, beispielsweise,
kann ja, ich mir vorstellen. Ukraine war natürlich ein größeres Thema. Wir hatten ein großes Werk von einem Kugellagerhersteller, der in der Ukraine produziert hat, der dann auch angegriffen wurde, was dann für unsere Mitarbeiter natürlich auch ganz schwierig war, mit den Kollegen dann am Telefon. Da mussten wir dann natürlich auch mit Hilfe der Hersteller dann das alles dann verlagern. Das war auch eine schwierige Situation. Aber da sind dann, wir haben schon eine enge Beziehung zu unseren Lieferanten, auch partnerschaftliches Verhältnis zu den meisten. Und so konnten wir das mit ihnen regeln. Aber das hat uns schon auch ein paar schlaflose Nächte gekostet, bis wir das dann alles wieder glatt gezogen hatten.
Mhm. Okay, Sabine, du bist ja auch zuständig für Inbound, Outbound Logistik, hattest du ganz kurz vorher einmal so ein bisschen anklingen lassen. Da würde ich auch ganz gerne nochmal mit dir drüber sprechen, wie es da bei euch aussieht. Lass uns beim Inbound-Bereich anfangen, wie ihr da gut steuert und gut überwacht beispielsweise, dass Waren zeitgemäß bei euch in den Lagern ankommen, dass die Produktion stattfinden kann. Beschreib mal ganz kurz, wie normalerweise die Inbound-Flows bei euch aussehen.
Also, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir hatten vor einigen Jahren, wir haben ja, wie wir schon gesagt haben, mehrere Werke in Deutschland, in Europa. Da hatte dann jedes Werk hatte so seine eigene Suppe gekocht. Also jeder hat was bestellt, jeder hat was anliefern lassen. Egal, was der Nachbar, der jetzt vielleicht 300 Kilometer weiter sitzt, was der getan hat. Also wir hatten da auch systemisch keinen Überblick, wer hier was bestellt. Und das war uns dann irgendwann natürlich schon klar, dass wir ein großes Potenzial haben. Und dann haben wir uns mit einem Dienstleister zusammengetan, mit der Firma 4flow. Und haben mit denen praktisch hier ein Projekt aufgesetzt und die wickeln für uns jetzt als 4PL alle Transporte ab. Mit diesem Konzept haben wir 2016 auch den Deutschen Logistikpreis gewonnen. Das funktioniert im Prinzip so, dass unsere Lieferanten bis mittags 12 Uhr alle ihre Transporte anmelden. Also das sagt der Lieferant Meier in Österreich sagt, ich will morgen 10 Gitterboxen zum Fendt nach Markt Oberdorf schicken. Und diese ganzen Daten werden bei 4flow konsolidiert. Da liegen dann bestimmte Routen dahinter. Die berechnen das immer wieder, fragen das neu an, berechnen, ob die Mengen noch richtig sind, rechnen aus, ob das eine Vollladung ist, ob es ein Milkrun ist, ob es eine Kette ist, das erste Werk, dann das zweite Werk angeliefert wird. Und so berechnen die für uns immer praktisch die beste Möglichkeit der Inbound-Transporte. Und da haben wir auch schon sehr gute Erfolge erzielt.
Ja, die meisten Waren kommen per LKW zu euch oder ausschließlich LKW oder was ist der
Transportmodus? Ja, ausschließlich LKW.
Also Gleisanbindung, Bahn habt ihr gar nicht? Auch nicht für den Outbound? Okay, interessant.
Haben wir nicht. Manchmal kommen sie auch mit dem Hubschrauber, wenn es dann gar nicht mehr anders geht, aber zu 98% kommen sie mit dem LKW.
Wie mit dem Hubschrauber? Soll ein Scherz sein, oder? Meinst du das ernst?
Nein, das ist kein Scherz.
Okay.
Das ist kein Scherz.
Was kommt per Hubschrauber?
Naja, wir haben das so, sage ich mal, jetzt einmal im Jahr, dass einfach ein Lieferant sagt, ich liefere euch morgen und er liefert dann doch nicht so. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder schaffe ich das Zeug noch irgendwie ran oder ich kann alle Menschen, die bei uns am Band stehen, heimschicken. Und das vermeidet man natürlich tunlichst. Und wenn es dann irgendwie geht, dann muss der das zum nächsten Flughafen bringen und dann lassen wir es hier anfliegen, sperren hier mit unserer Werkfeuerwehr die Hofeinfahrt ab und dann landet der Hubschrauber hier.
Wow, das habe ich auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Also ich habe ja einiges gehört, dass man in Crunch-Situationen Luftfracht benutzen muss, dass es super teuer ist und das unter allen möglichen Gesichtspunkten vermieden werden muss, aber dass jemand Hubschrauber einsetzt.
Hubschrauber ist nicht so teuer. Ist nicht so teuer. Also dass die Produktion abzustellen, ist teurer.
Ja, spannend. Wie sieht es mit dem Outbound-Bereich aus? Und ich habe gerade eben diese Frage gestellt, ob ihr auch Bahn im Einsatz habt. Ihr habt wahrscheinlich keinen Gleisanschluss, aber spielt Bahn für euch eine Rolle? Ich kann mir vorstellen,
Nein.
Heavy-Duty-Equipment zum Hafen der Bremerhaven bringen oder wo immer ihr rausschickt, wäre Bahn gar nicht so schlecht, ne?
Theoretisch ja. Praktisch möchte ich jetzt einfach mal so sagen, es sind bestimmte Teile der Bahn vielleicht noch nicht so weit.
Okay, das ist eine sehr diplomatische Art und Weise, das auszudrücken.
Genau.
Okay. Verstanden. Alles klar. Das heißt, alles, was in Markt-Oberdorf produziert wird, geht per LKW.
Genau.
Wahrscheinlich auch Tieflader, vermutlich.
Es kann jetzt nicht jeder fahren, weil wir ja sehr strikte Auflagen zur Ladungssicherung haben. Also wir haben bestimmte Dienstleister, die das für uns fahren auf Tiefladern. Und wir fahren die dann entweder Richtung Hafen oder direkt zu den verschiedenen Händlern. Das kommt immer darauf an, wo die dann natürlich hingehen.
Klar, verstanden. Wenn es um Übersee geht, also Exporte, Bremerhaven, Hamburg, wo geht's raus?
Bremerhaven.
Bremerhaven, weil Roro, ja. Ne? Ja, okay. Ja. Gar nicht Antwerpen, Rotterdam, gar nichts in der Richtung?
Kann auch sein, je nachdem, wo wir eben Passagen bekommen, aber meistens Bremerhaven.
Ja, wir haben ja gerade schon über dieses Zeitfenster gesprochen, dass die Landwirte zum Teil da sitzen und wirklich warten auf ihr Zeitfenster, wann die Produkte angeliefert werden, damit sie einsetzen können für die anstehende Ernte. So. Auch im Outbound-Bereich gibt es häufig Verzögerungen, gibt es Disruptionen in den Transportwegen. Welche Art von Transparenz haben die Händler im Outbound-Bereich? Wissen die ganz genau? Ich stelle mir jetzt gerade so eine Amazon-Situation vor. Wenn ich ein Paket bestellt habe, weiß ich ganz genau, wann der Paketbote bei mir klingelt. Wie sieht es bei euch aus? Weiß ich ganz genau, wann mein Traktor in der Produktion ist, wann er fertiggestellt wurde, wann er abgeholt wurde, wann er im Hafen angekommen ist, diese ganzen Milestones. Wie transparent seid ihr da unterwegs, wenn es um den Outbound-Bereich geht?
Ja, also die Transparenz fängt da eigentlich schon früher an, weil der Händler, der sieht genau, wann sein Traktor produziert wird. Da sind wir eigentlich ganz gut, also es wäre eigentlich die Besten soweit, dass der Händler mehrere Wochen, bevor der Traktor aufgelegt wird, kann der noch an der Konfiguration was ändern. Der weiß genau, aha, okay, da wird der Traktor produziert, bis dahin kann ich was ändern. Und dann sieht der genau, wo sich der Traktor befindet. Das heißt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel eine Produktionsstörung hätten und der Traktor wird jetzt irgendwie einen Tag später gebaut, das sieht der Händler. Das sieht dann auch, wenn er fertiggestellt wird und dann wird er versendet. Das meiste versenden wir jetzt aktuell auch mit Vorflow. Das stellen wir gerade jetzt auf unseren Inbound-Dienstleister, auch auf Outbound um. Der größte Teil ist schon umgestellt. Da sieht er das dann ganz genau, wo der Schlepper sich gerade befindet. Im Outbound-Bereich funktioniert das eigentlich ganz gut. Natürlich, wenn jetzt mal eine Schiffspassage oder so verspätet ist, das kommt natürlich vor. Da haben wir dann natürlich auch nicht mehr den großen Einfluss darauf. Aber alles, was im LKW-Bereich ist, das läuft eigentlich ganz gut. Da gibt es wenig Unterbrechungen.
Ich will jetzt nicht zu viele Steilvorlagen für Vorflow bereitstellen, aber die Art und Weise, wie man CO2 beispielsweise in den Transporten misst, überwacht und dann auch senken kann, ist das auch etwas, was ihr über Vorflow macht oder was sind da für Tools? Ihr habt sicherlich auch auf der Uhr CO2-Emissionen zu senken, auch wenn nur wieder mal ein Hubschrauber eingesetzt werden muss.
Ja, natürlich, natürlich.
Wie geht ihr da vor? Was habt ihr für Ziele und wie geht ihr vor, wenn ihr euren Footprint bemesst bzw. noch Maßnahmen ergreift, um den zu senken?
Ja, wir sind da eben dran, bestimmte Sachen. Wir können ja nicht alles umstellen, es wird auch nicht alles von heute auf morgen gehen, aber Stück für Stück, also wir fangen jetzt an, zum Beispiel, wir transportieren ja unsere Kabine von unserem Schwesterwerk in Asbach-Bäumenheim in Tschiss nach Marktoberdorf. Und da gibt es jetzt die erste Ausschreibung, das mit Elektro zu machen. Das sind so Schritte, wie wir uns da eben annähern.
Okay. Sabine, wenn du jetzt mal so einen Blick nach vorne wirfst, was glaubst du denn, was in den kommenden Jahren noch für Veränderungen und Herausforderungen für eure Supply Chains bevorstehen? Worauf stellt ihr euch ein? Was kommt in der Zukunft noch auf euch zu?
Also wir werden in Zukunft Veränderungen in der Landwirtschaft haben und somit natürlich auch in der Supply Chain. Wenn ich jetzt mal so auf die Landwirtschaft gehe, dann, wenn man jetzt nur so die letzten Wochen anschaut, was wir jetzt hier auch in Süddeutschland für Flutkatastrophen hatten, was doch vor ein paar Wochen noch ganz weit weg war und jetzt ist es dann vor unserer Haustür, das wird auch die Landwirtschaft verändern. Die Waldbevölkerung steigt, die Landwirtschaft muss immer effektiver werden. Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, mehr ausnutzen und somit wird sich auch die Supply Chain ändern. Es wird immer technischer, es wird immer elektronischer. Und wir steigen jetzt ja auch in die E-Mobilität ein. Somit brauchen wir Batterien. Batterien sind extrem schwierig logistisch zu handeln, auch mit den ganzen Lieferketten, weil die extrem träge sind, extrem langsam. Da werden sicherlich noch einige Herausforderungen aufzukommen, wo wir dann auch gute, solide technische Lösungen brauchen, um die Dinge abzudecken. Auch in Bezug, dass es immer schwerer wird, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen, sodass wir immer versuchen müssen, mehr über technische Systeme abzuwickeln.
Ja, interessant, was du sagst in Bezug auf, wie sich auch der Klimawandel beispielsweise auf die Landwirtschaft ausüben wird. Wir werden immer mehr Erntekatastrophen, Ernteausfälle, Überschwemmungen, Dürreperioden und so weiter haben, die unmittelbare Auswirkungen auf eure Supply Chain, auf eure Kunden haben. Wenn ich weiß, meine Ernte ist ausgefallen, ich muss den Gürtel enger schnallen, dann werde ich mir zweimal überlegen, ob ich jetzt diesen teuren Traktorfuhrpark erweitere oder nicht. Ne?
Nein, ich weiß gar nicht, ob man es so sehen kann. Ja, du musst dir jetzt so vorstellen, wir haben jetzt lange Regenphasen oder lange Dürreperioden. Die Zeit, wo der Bauer seine Arbeit machen kann, die wird ja immer weniger. Wenn es so lang regnet, dann schrumpft die Zeit, wo er vielleicht jetzt braucht, um irgendwie seine Felder zu bestellen, die wird ja dann immer weniger. Dann braucht er gerade in der Zeit wo die ihm dann verbleibt, braucht er hochtechnische, effiziente Lösungen.
Da und vielleicht werden diese Lieferfenster noch mal ein bisschen kleiner für euch.
Vielleicht, das könnte natürlich auch sein. Nein, also ich denke, unsere Kunden sagen dann nicht, nee, das brauche ich nicht, sondern unsere Kunden sagen, nee, ich brauche es gerade deshalb. Ich muss effektiv werden, ich muss diese Ressource, die ich habe, effektiv einsetzen mit ressourcenschonenden Mitteln und dazu brauche ich ein Hightech-Gerät.
Hightech-Gerät von Fendt idealerweise.
Idealerweise, genau, natürlich. Wir werden alle gebrandet, wenn wir hier reinlaufen.
Ja, genau, so muss es sein. Sabine, vielen, vielen Dank für deine Gedanken, vielen, vielen Dank für deine Insights in die spannende Welt der Supply Chain im Landmaschinenbereich. Hat mir sehr, sehr gefallen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke, Boris, für die Einladung.
So, das war der BVL-Podcast mit Sabine Gutbrot von Fendt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.